Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Die lieben Eltern von Armelle und Emmanuel Patron ist eine Komödie mit französischem Witz und viel menschlicher Klugheit. Eine vordergründig heile Familie namens Gautier steht im Zentrum des Geschehens. Vater, Mutter und drei erwachsene Kinder. Im Kern wird die Frage verhandelt, was schulden Eltern ihren Kindern und was dürfen Kinder von ihren Eltern erwarten. Die Heilbronner Aufführung wird von dem Rheinländer Jens Kerbel in Szene gesetzt. Neben vielen anderen Inszenierungen hat er bereits mehrere Komödien in Heilbronn auf die Bühne gebracht. Man sagt ihm nach, ein Händchen dafür zu haben. Seine Meinung dazu?
In dem Moment, in dem man als Regisseur oder Regisseurin nicht offen ist für das Thema Komödie und das immer so ein bisschen abtut in E und U, wird ja gerne unterteilt, ja. Und wenn man da nicht offen für ist, kann es eigentlich nur schief gehen. Und ich finde es eine der höchsten Künste überhaupt, muss ich sagen. Also neben Kinder- und Jugendtheater ist es, glaube ich, die höchste Aufgabe, die man haben kann, eine Komödie zu machen. Und man sieht an großen Komödienregisseuren auch im Film, ich verneige mich dann vor Billy Wilder oder so, oder eben auch vor den Komödianten, wenn man sich Peter Sellers oder weiß ich was anschaut, diese Figuren, wie die menschlichen Nöte wunderbar in Komik und in Komödie verpacken können, dann habe ich da sehr viel Spaß dran, einfach eine große Liebe auch dazu.
Damit begrüße ich Sie sehr herzlich zum Podcast Hörbühne. Mein Name ist Katja Schlonski. Neben Jens Kerbel kommen in der nächsten halben Stunde auch Sabine Unger und Stefan Eichberg zu Wort. Das Schauspielerpaar spielt im Stück die Eltern, Jeanne und Vincent. Und die haben ihre drei Kinder zu einem dringenden Treffen eingeladen. Es geht um Existenzielles. Was das ist, darüber können Pierre, Jules und Louise, gespielt von Sven-Marcel Voss, Lennart Olafsson und Lisanne Hirzel, zunächst nur rätseln.
Setzt euch. Bitte.
Na komm, Lulu, setz dich.
Das gefällt mir alles nicht.
Was ist denn los? Sagt es uns.
Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Kinder.
Ist doch klar.
Naja, ihr habt ja alle euer eigenes Leben. Wir verstehen das.
Wollt ihr was trinken?
Alles gut, danke.
Ein Stück Kuchen. Ich habe heute Nachmittag einen Rührkuchen gebacken.
Nein, danke, Maman. Wir kriegen jetzt nichts runter.
Seid ihr gut durchgekommen?
Papa, bitte.
Ja, entschuldige bitte.
Nun gut, also.
Das ist nicht einfach für uns.
Für uns auch nicht. Also sagt schon.
Wir werden bald nicht mehr hier sein.
Scheiße, verdammt, ich wusste es.
Scheiße.
Aber nein, das darf nicht wahr sein.
Ihr beide.
Nun ja, wir haben ja immer alles zusammen gemacht.
Wir gehen doch nach 40 Jahren gemeinsamen Lebens nicht ohne einander.
Natürlich. Habe ich's nicht gesagt?
Wir werden euch alles erklären.
Maman, ich weiß nicht, ob ich die Details kennen will.
Aber ja doch, die Details sind wichtig. Wenn wir nicht mehr da sind, werdet ihr viele Dinge regeln müssen.
Ich will euch nicht verlieren.
Wisst ihr, Kinder, wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht.
Wir dachten, jetzt, wo ihr groß seid, braucht ihr uns nicht mehr.
Natürlich brauchen wir euch noch. Was denkt ihr denn?
Ja, natürlich, aber doch nicht mehr in eurem Alltag. Ihr seid jetzt erwachsen.
Ach ja?
Na, irgendwie brauchen sie die Eltern doch noch. Der als Autor eher erfolglose Jules bringt weiterhin die Dreckwäsche zum Waschen vorbei und Louise, das Nesthäkchen, braucht als ewige Medizinstudentin auch über 30 noch finanzielle Unterstützung. Nur Pierre, der Älteste, versucht sein Glück im Sinne der Eltern politisch korrekt als Solarunternehmer. Die Komödie nimmt Fahrt auf, als die angehenden Rentnereltern ihre Pläne offenbaren.
Und wann wollt ihr gehen?
In einer Woche.
In einer Woche? Im Sinne von in 7 Tagen?
Ja, Jules. Eine Woche.
Eine Woche? Aber warum schon so bald? Da bleibt doch kaum noch Zeit, dass wir uns verabschieden.
Das war halt billiger. Außerhalb der Schulferien.
Wegen der Flugtickets.
Aber warum müsst ihr fliegen?
Naja, das ist der schnellste Weg, um nach Kambodscha zu reisen.
Nach Kambodscha?
Ja, Kambodscha.
Kambodscha ist herrlich.
Moment, ich verstehe nicht richtig. Ihr trommelt uns notfallmäßig zusammen, um zu verkünden, dass ihr in Urlaub fahrt?
Ihr seid ja total krank!
Wie grausam kann man bitte sein? Wir dachten, ihr würdet
sterben!
Aber nein, meine Süßen! Oh Gott, das tut uns leid, dass wir euch Angst gemacht haben. Entschuldigt, entschuldigt!
Es geht uns sehr gut.
Seid ihr sicher?
Aber ja, es geht uns sehr gut. Wir haben euch gebeten, herzukommen, weil wir eine große Entscheidung getroffen haben. So wichtig, dass wir das nicht am Telefon machen wollten.
Unser neues Leben. In Kambodscha. Wir ziehen nach Kambodscha. Für immer.
Wir werden uns dort einen Lebenstraum erfüllen, bevor wir zu alt dafür sind.
Eine Rucksacktour?
Nein, Luis. Wir eröffnen ein Waisenhaus.
Und das nötige Kleingeld dafür? Beim Nachwuchs stellen sich Fragen ein. Nur widerwillig offenbaren Jeanne und Vincent ihre Geschichte vom Lottogewinn. Die Autoren von Die lieben Eltern, Armelle und Emmanuel Patron, sind selber Geschwister. Sie haben viel für Film und Fernsehen gearbeitet. Dies ist ihr erstes Theaterstück. Es wurde 2021 in Paris uraufgeführt und entwickelte sich zum Kassenschlager. Meine Frage an Regisseur Jens Kerbel. Ist es eine sehr französische Komödie? Was macht sie aus? Und was unterscheidet sie womöglich auch von anderen?
Es ist insofern eine französische Komödie, da sie die französischen Komödien oft eine sehr schöne Leichtigkeit haben. Wir kennen das auch aus den Filmen, den französischen Komödienfilmen. Die funktionieren gar nicht so unbedingt immer auf Pointe, sondern darauf, dass sich eine komische Handlung entspinnt und die Figuren darin ins Schlingern geraten. Und da ist Die lieben Eltern tatsächlich auch ein Paradebeispiel für. Hat eine kleine Besonderheit. Man muss ja immer gucken, die meisten Komödien arbeiten damit, dass ich als Zuschauer ein Bonuswissen habe, das die Figuren auf der Bühne nicht haben, und ich schaue denen dann beim Scheitern zu. Das ist bei Den lieben Eltern ein bisschen anders. Ich bin maximal so 1-2 Sekunden voraus. Erahne vielleicht, ach, es könnte auch auf was anderes hinauslaufen. Und deswegen war es in der Arbeit mir auch immer wichtig, lass uns das mal da offen gestalten, dass ich als Zuschauer, wenn ich da drin sitze, mich an diesem oder jenem Moment frage, worauf läuft das hinaus? Das ist so ein bisschen die Spannung, die diese Komödie hat.
Und es geht in Die lieben Eltern um Menschliches, allzu Menschliches, also es geht ums Erben. Eine eigentlich harmonische Familie, Eltern und Kinder geraten darüber in Streit. Wie dicht ist deiner Meinung nach dieser Text an der Realität?
Ich glaube, dass der sehr nah an der Realität ist. Ich kann das nicht aus eigener Erfahrung richtig beurteilen. Bei uns war nie Geld da und wird auch nie Geld da sein. Also ist das gar nicht ein Thema, mit dem ich mich groß werde beschäftigen müssen. Es sei denn, ich gewinne irgendwann mal im Lotto. Es ist so, ich glaube, wenn dann Geld da ist, das beobachte ich auch bei Leuten, mit denen man zu tun hat, die Geld haben, die mehr Geld als man selber haben, deutlich mehr Geld, dass Geld dann auf einmal immer ein großes Thema ist. Wenn es da ist, ist es sehr raumgreifend, glaube ich.
Das Komische dann letztendlich ist ja, im Grunde sind sich alle gut gesonnen und dann brechen sich da diese urmenschlichen Gefühle Bahn, also Gier und Eifersucht, dieses Dominanzgehabe, auch Minderwertigkeitskomplexe von einigen Kindern. Liegt die Wirkung auch darin, dieses Stücks, darin findet sich doch eigentlich jeder wieder, ne?
Ja, ich glaube, dass man sich darin wiederfinden kann. Besonders werden sich darin wiederfinden Kinder der 68er-Eltern. Die werden sich da schon sehr wiederfinden, glaube ich. Insgesamt aber auch. Es ist eine Familie, die sich sehr mag, die eigentlich einen ganz schönen Umgang miteinander haben. Die frotzeln miteinander und nehmen sich hops. Also da ist auch viel Humor in der Familie, das bekommt man mit. Durch diese Geldgeschichte verändert sich dann aber viel. Es braucht ja oft auch nur so einen Katalysator, bis dann Dinge auf den Tisch kommen, die man immer unter der Decke gehalten hat, um des lieben Frieden willen. Und ich denke, dass da jeder was mit anfangen kann. Also da wird jeder Sätze finden oder jeder Situationen finden, die er oder sie selber kennt.
Wie fein, wie psychologisch sind denn diese Figuren gezeichnet oder ist das eher holzschnittartig?
Die sind natürlich ein bisschen im Sinne der Komödie auch wieder, das machen die Franzosen auch beispiellos eigentlich, immer so ein bisschen überzeichnet. Also man hat schon mit einer Art von Klischee zu tun. Das ist ein deutlicher Pinselstrich. Aber letztendlich sind die Personen in dem, was sie sagen, extrem natürlich. Das finde ich eine Stärke des Stücks.
Sabine Unger und Stefan Eichberg spielen die Eltern Jeanne und Vincent Gauthier. Was ging euch durch den Kopf, als ihr dieses Stück das erste Mal in die Finger bekommen habt?
Erziehung. Weil das ist ganz offensichtlich in diesem Stück, dass also eine außergewöhnliche Situation entsteht durch den plötzlichen Geldbesitz der Eltern. Und wie geht man jetzt damit um? Ich glaube, das gibt es in jeder Familie, dass es so Ausnahmesituationen gibt. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit.
Ja, ging mir auch so, weil ist schon viel Wahres dran, was Geld so mit einem macht. Aber eben, ich glaube, der Hauptpunkt in dem Ding ist, glaube ich, die Erziehung. Also wie erziehen wir denn unsere Kinder oder uns in der Gesellschaft auch? Und es ist mir aufgefallen, dass das Ding ab und zu mal ein bisschen entgleitet, was PC angeht. Wo man denkt, kann man das heute noch so sagen? Aber es passt, glaube ich, genau so rein. Es ist ein bisschen bitterböse manchmal.
Wie ist das? Reißt das Thema eigene Erfahrungen auf, womöglich aus der eigenen Familiengeschichte? Ihr seid ja selber ein Paar und ihr seid Eltern von mittlerweile erwachsenen Kindern?
Ja, also wir haben das Problem nicht so gewaltig, weil so viel Geld ist da nicht, um das es sich zu streiten gilt. Aber man fragt sich schon, wenn man die Kinder dann so in die Welt entlässt, wenn sie irgendwann auf eigenen Füßen langsam stehen, man ihnen alles richtig beigebracht, werden sie zurechtkommen, die Sorge bleibt immer.
Ich habe da gar kein Problem mit, also ich glaube, unsere Tochter ist da relativ entspannt, was das angeht, so wie ich sie kennengelernt habe und kenne.
Sabine, wir sind uns letzte Woche mal kurz auf dem Flur begegnet und haben über das Stück gesprochen, ganz kurz, und da hast du gesagt, eigentlich müsste das Stück ja Die lieben Kinder heißen. Warum?
Naja, ich habe das schon auch Kollegen erzählt und die haben dann mir vehement widersprochen. Nein, das stimmt nicht, es sind schon die lieben Eltern. Das kommt halt darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Und ich bin halt die Elterngeneration und blicke natürlich auf meine Kinder. Und bei den Kindern ist es halt umgedreht. Aber ich glaube, es ist schon was drin von die lieben Eltern, so ein bisschen in den Gänsefüßchen, weil man sich manchmal auch fragt, ob da nicht so ein bisschen auch was dahinter steckt bei den Eltern. Eine Art Test für die Kinder. Wie verhalten sie sich? Also das kann man schon auch denken, wenn man das Stück liest. Und dann ist es wieder richtig, die lieben Eltern.
Hat das Stück denn überhaupt eine eindeutige Perspektive? Also gibt es so einen eindeutigen Blick?
Nein, gibt es glaube ich nicht. Und das ist das Schöne, dass es eben nicht eindeutig ist. Jeder hat so seine Äußerungen im Laufe der 2 Stunden, wo dieses, ja, was würde ich denn machen mit so viel Geld? Oder ja, oder wo sind auch Vorstellungen oder Wünsche oder Sehnsüchte da? Die werden schon von allen geäußert in irgendeiner Weise, in verschiedenen Zusammenhängen zwar, aber das ist nicht eindeutig geklärt, diesen Gut und diesen Böse. Und das ist auch das, was den Reiz ausmacht.
Wie viel wollt ihr, fragen Jeanne und Vincent und gewähren schließlich 100.000 Euro für jedes Kind. Aber aus der Zeitung erfährt der Nachwuchs, dass der Lottogewinn viel höher liegt als gedacht. Und dann geht der Streit so richtig in die Vollen.
Wir geben euch nicht mehr.
Wir haben unsere Meinung nicht geändert.
Unser Entschluss steht fest.
Das wird ja immer besser.
Maman, das ist unmöglich.
Es wäre uns natürlich lieber gewesen, wenn es ein Geheimnis geblieben wäre. Das hätte vieles leichter gemacht.
Ach was.
Uns so anzulügen. Eure eigenen Kinder, ich verstehe das einfach nicht.
Was heißt anlügen? Wir haben euch nicht angelogen und wir haben auch nicht vor, euch anzulügen.
Na dann los, wir hören. Wir brennen darauf zu erfahren, warum ihr uns mit Almosen abspeisen wollt wie irgendwelche dahergelaufenen Penner, obwohl ihr 150 Millionen Euro gewonnen habt.
Weil wir euer Bestes wollen.
Unser Bestes? Also Entschuldigung, aber der Schuss ist ja wohl nach hinten losgegangen.
Ist euch klar, dass das überhaupt nicht funktioniert hat?
Ehrlich gesagt fühlt sich nämlich alles gerade ziemlich beschissen an.
Das ist normal, ich verstehe das.
Die Situation ist ziemlich verzwickt.
Es gibt ja, und das ist sicher eine Qualität auch dieses Stücks, allerlei Themen hinter diesem vordergründigen Erbstreit. Also da steht die Weltrettung gegen eine narzisstische Selbsterhaltung, um das mal ein bisschen zu verkürzen. Aus Fürsorge wird Forderung und aus Zusammenhalt Konkurrenz, ne?
Ja, da gibt's so die verschiedenen Lager und die Jeanne, also die Mama, ist tatsächlich die, die an vorderster Front steht, was die Weltrettung angeht und das auch vehement verteidigt, aber auch sie kommt halt an ihre Grenzen durch diese plötzliche Masse an Geld, die zur Verfügung steht. Und ja, dann wird's halt schwierig, weil halt nicht alle das mitgehen.
Und diese drei Kinder, erlebt er die auch als Prototypen? Also der Älteste, dieser ehrgeizige, erfolgreiche Erstgeborene. Dann der Zweite, ein gescheiterter Literaturkritiker, ein Muttersöhnchen. Und dann ist da noch die jüngste Tochter, also die ewige Medizinstudentin. Finanziell ist sie aber auch weiter von ihren Eltern abhängig. Sind das so klassische Rollen?
Ja, ich denke schon, dass die drei sehr unterschiedlich sind, obwohl sie Geschwister sind. Aber das kommt ja durchaus vor, dass die nicht alle gleich sind. Die sind in ihren Figurenskizzen sehr unterschiedlich, aber auch sehr viel Klischee, glaube ich, kann man so sagen. Also es sind schon typische Typen, ja.
Und die Eltern, Jeanne und Vincent, also wie schaut ihr als Sabine und Stefan auf die beiden?
Oh Gott, eigentlich kann man sagen, sie haben wirklich ihr Bestes gegeben. Sie haben sich viel Gedanken darüber gemacht, alles richtig zu machen. Die Kinder zu gesellschaftlich engagierten Menschen auch zu erziehen und eben auch daran zu denken, dass sie in einer sehr privilegierten Position sind und dass es auf der Welt ganz viel Leid und Elend gibt, das man verändern muss. Das versuchen sie alles, aber das alleine hat offensichtlich nicht gereicht. Also wenn dann eben so eine Geldbombe da einbricht, ist halt Ausnahmezustand. Und man kann es auch irgendwie verstehen. Das ist wirklich das Interessante an dem Stück. Man kann alle Seiten verstehen, alle Argumente kann man verstehen. Und man findet sich wieder bei den eigenen Überlegungen, was würde ich denn tun, wie wäre ich denn? Und selbst ich, die ich mich auch für ziemlich gefestigt halte in meiner Meinung, wenn es passieren würde, dass jetzt plötzlich so ein Geldsegen da ist, ich glaube, da setzt der Verstand aus. Das ist einfach unfair. Oder da ist ein Fehler gemacht worden in der Konstruktion des Gehirns. Da hakt es einfach aus. Ich kann mir niemanden vorstellen, der da cool bleibt.
Stefan, von außen auf den Vincent geschaut. Was
naja,
hat der?
Die werden ja angesiedelt an den, das ist so 68er sind so ein bisschen in dem Stück. Die kommen aus dieser 68er Bewegung und da hat man ja bestimmte Vorstellungen oder auch Haltung. Und der Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit, wie er dann im Kapitalismus wirklich sich weiterentwickelt, den kann man ja sehen, auch heute noch, was ist denn geworden aus manchen 68ern. Und das ist, glaube ich, auch dieser Widerspruch da drin von dem, was man mal für Ideale hatte und ja, wie die Realität dann 30, 40 Jahre später aussieht.
Den größten Fehler, den diese Leute oft machen, das tun auch die beiden Eltern in diesem Stück, ist zu denken, dass man keine Fehler macht oder dass man so gut wie möglich alles gemacht hat in einer Art Selbstzufriedenheit. Wenn man ehrlich ist mit sich, ich bin ja nun auch Vater, muss man sagen, man scheitert eigentlich ziemlich oft und macht eigentlich ziemlich viel falsch. Da muss man seinen eigenen Frieden mitfinden. Und dieses Falschmachen gehört auch dazu, zur Erziehung, gehört auch zur Entwicklung des Kindes dann. Was ich interessant finde, ist, dass bei 68er Eltern, ich habe selber keine, also meine Eltern waren da nicht so politisch unterwegs auch, ganz oft finde ich, dass den Kindern etwas zu viel aufgebürdet wird. Das finde ich ein Problem. Kinder müssen selber eine Haltung finden zu Dingen. In dem Moment, in dem ich eine Haltung vorlebe oder eine Haltung einfordere zu den Dingen, das ist auch ein Thema in dem Stück, dass gebetsmühlenartig immer wieder Haltungen zu politischen Sachverhalten eingefordert werden von den Kindern, finde ich das eine Überforderung, finde das falsch. Also ich würde das so nie tun. Natürlich kriegt meine Tochter mit, wenn ich über bestimmte politische Kräfte in unserem Land schimpfe und das übernimmt sie natürlich auch sofort. Ich würde ihr aber nicht vorleben, was sie wozu zu denken hat. Das muss sie selber entscheiden, ist meine Meinung. Und ich glaube ja nicht an Ideologien und glaube auch nicht an Dogma. Und das ist oft das, was 68er haben und vor sich her tragen. Das ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Viele Konflikte, in denen wir stehen, haben damit zu tun, dass Leute Dinge zur Ideologie erklären und vor sich her tragen. Und ich glaube, dass das immer falsch ist. Ich finde, man kann Dinge nur damit lösen, dass man ins Gespräch kommt.
Es fallen ja auch so Sätze im Stück. Also das ist gut für euch, das ist nicht gut für euch. Also die Kategorien sind da sehr, sehr klar. Wir wollen ja nur euer Bestes. Ich glaube, das haben wir alle irgendwann mal gehört von unseren Eltern. Ist da auch Augenzwinkern im Spiel eigentlich? Denn von außen als Zuschauer entdeckt man ja gleich die Fallstricke eigentlich auf allen Seiten.
Natürlich. Das entwickelt sich eine diebische Freude, wenn man da drin sitzt und das anguckt, indem man die Hilflosigkeit dieser Menschen, und das ist uns allen zu eigen, die Hilflosigkeit mit Situationen umzugehen, die kann ich als Zuschauerin und Zuschauer betrachten. Und da habe ich den Spaß dran. Und ich sehe, was bestimmte Worte ausrichten können und sehe es dann schon kommen. Das sind diese 1 bis 2 Sekunden Vorsprung, die ich habe, was ich eben meinte. Und dann sitze ich da drin und denke, ach ja, guck mal, und jetzt geht das so und jetzt wird das so und ja.
Gibt das Stück eigentlich vor allem Impulse, Denkanstöße oder gibt es an manchen Stellen auch Antworten auf existenzielle Fragen?
Nee, das Angenehme ist, dass es keine Antworten gibt. Das finde ich bei Theaterstücken immer gut. Die Antworten sollte man sich schon immer selber geben oder versuchen selber zu finden. Das tut das Stück allerdings schon. Es gibt schon Anstöße, über Dinge nachzudenken, lässt mich aber frei in dem Sinne, dass ich eine eigene Haltung dazu finden kann und soll. Und das finde ich auch interessant. Also das ist halt jetzt auch sehr französisch und leicht, wie ich das serviert bekomme. Wäre das jetzt schwer und nachdenklich und wäre ein Ferdinand von Schirach-Stoff, würde ich wahrscheinlich am Ende hier so eine Abstimmung machen darüber, zu wem haltet ihr denn, zu den Kindern oder zu den Eltern?
Das Stück kommt im Komödienhaus auf die Bühne in bewährter Zusammenarbeit einmal mehr mit Gesine Kuhn. Was magst du uns über Bühne und Kostüme verraten?
Das Ganze spielt ja in Südfrankreich bei einer Familie, die eigentlich, das sind beides Lehrer gewesen, pensioniert, die also gut situiert sind. Das wollten wir darstellen. Wir wollten aber auch noch so ein bisschen Details, die an die Alt-68er erinnern.
Ein weißer Flocati
zum Beispiel. Wie ich immer sage, der weiße Flocati liegt darunter, ruft eigentlich zur Revolution auf, bleibt aber dann doch lieber liegen. So, das war so das, worüber Gesine und ich gesprochen haben, als Grundelement dieses Raumes. Aber dann steht dann auch der Karl Marx hier um die Ecke. So, da sieht man also, wo die geistig auch herkommen, die Eltern. Steht so was Museales wie ein wunderschönes Grammophon auf der Bühne, das auch zum Einsatz kommt. Und wir wollten so eine Art Leichtigkeit. Man hat hier im Hintergrund ganz toll gemacht von den Werkstätten so ein bisschen vertrocknete Rosen. Die Rose ist ja auch immer ein Zeichen, hat ja was Revolutionäres. Die Rose steht auch für die Rosenkriege. Und da haben wir hier diese Rosen, die sind aber schon so ein bisschen vertrocknet. Das hatten wir als Sinnbild im Hintergrund, diesen Garten, den die Eltern da haben. Und ansonsten ist das Haus aber, das war so unsere Entscheidung, wir machen jetzt nicht irgendwie so ein bäuerliches Haus auf dem Lande, sondern die haben auch schon Geschmack und das ist schon ein modernes Haus. Die Eltern halten sich also auch und sind es sicherlich ja auch auf eine Weise für progressiv.
Und wie nimmt die Geschichte ihren Lauf?
Da ist eine ganz tiefe Ahnung drin. Sie möchten es gerne umschiffen, dass das Thema gar nicht erst auf den Tisch kommt. Weil das, glaube ich, jeder weiß, ganz tief drin. Das sind halt diese Sprüche, beim Geld hört die Freundschaft auf oder da zerbrechen Familien, wo man sagt, das kann doch nicht sein. Also das konnte man sich nie vorstellen und trotzdem passiert das dann. Das bröckelt so langsam, bis es dazu führt, dass wirklich Menschen überhaupt nicht mehr miteinander sprechen und sich bis ans Lebensende verkrachen.
Mein Text, ich glaube, dass es euer Verhältnis untereinander verändern könnte und auch zu uns. Und genau so passiert's ja.
Und diese Familie, könnt ihr beschreiben, wie sie da rauskommt aus dem Dilemma oder auch nicht rauskommt?
Das ist dann so ein Komödienschluss und der ist auch nicht so ganz eindeutig. Es ist so ein bisschen, nee, ich verrate nichts.
Nun wird diese Regiearbeit aller Voraussicht nach erstmal die letzte sein hier am Theater Heilbronn, nachdem ein Intendantenwechsel ins Haus steht. Keiner hat in diesen 18 Jahren dieser Ära Vornamen so viele Inszenierungen hier am Haus gemacht wie du. Ich glaube, es waren 17.
Jetzt sehen wir die 18. Gut recherchiert.
Ist da bei dir nun auch ein bisschen Wehmut im Spiel?
Da ist natürlich Wehmut im Spiel. Und zwar sehr viel eigentlich. Als ich schon herfuhr zur ersten Probe, wurde ich schon sehr nachdenklich, muss ich tatsächlich sagen. So ist das im Theater halt. Die Dinge ändern sich. Das Entscheidende daran ist, dass Theater immer besteht aus den Menschen, mit denen man das macht. Das ist einfach die Grundlage für jedes Theater, das man entwickelt. Und nun sind natürlich hier sehr viele Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Es ist also eher ein persönliches Ding. was es dann sicherlich schwer machen wird, wenn man dann, wenn der Vorhang dann nach der Premiere hier dann wieder zugeht und ich dann nach Hause fahre, wird das ein Abschluss sein. Das gilt nicht nur für die Leute, mit denen ich auf der Bühne arbeite, sondern eben in diesem Haus, das ist gewachsen, sind gewachsene Verbindungen mit vielen Leuten auch hinter der Bühne, mit denen man zu tun hat, den Werkstätten, die ja außergewöhnlich sind. Und ich begreife ja Theater wirklich immer als Teamarbeit, Gesine ebenso. Also wir sind da uns sehr ähnlich und für uns wird das, glaube ich, erstmal ein größeres Loch, auf das wir zusteuern werden. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und ich nehme das als sehr kostbar mit, dass ich hier so viel arbeiten durfte. Auch für das Vertrauen bin ich dankbar, dass man mir hier so oft geschenkt hat. Und dass das Publikum meine Vorstellungen, das kann ich sagen, das erfüllt mich immer mit sehr viel Freude, meine Vorstellungen hier auch extrem gut besucht hat. Also das war nie leer, das war immer voll. Und das heißt, die Leute, das hat irgendwie funktioniert, komisch. Mit dem Rheinländer, der hier was macht, irgendwie hat da was gefunkt und das finde ich halt schön. Das ist was Positives. Ich versuche die Dinge immer positiv mitzunehmen. Deswegen tun wir die Wehmut weg und nehmen das Schöne mit.
Dieses Abschiednehmen, sich immer wieder auf Neues einlassen, empfindest du das eher als Bereicherung oder fällt das dann auch zunehmend schwerer?
Es ist beides, natürlich, weil ich finde Abschied nehmen insofern immer, auch wenn es schmerzhaft ist, immer positiv, weil man merkt, dass das Gegenüber einem etwas bedeutet. Dass, wenn man das wertzuschätzen weiß, dann muss man das auch positiv annehmen, finde ich.
Wie war das am Theater Heilbronn? Gibt es für dich da eine Produktion, wo du sagst, das war mein absolutes Lieblingsstück?
Da gibt es mehrere, tatsächlich. Ich kann eigentlich sagen, alle meine Inszenierungen in der Box habe ich sehr geschätzt. Also es begann mit Chick. Das war meine erste Arbeit hier. Und die habe ich wahnsinnig ins Herz geschlossen. Das fand ich, das war auch sehr gelungen. Und dann kamen da noch diese schönen Arbeiten, die Werkstatt der Schmetterlinge und das Kunstseine Mädchen. Die habe ich sehr toll gefunden. Es ist schade, dass ich nicht nochmal die Gelegenheit hatte. Aber das ist dann natürlich so, da fängt man an und dann hört das in der kleinen Spielstätte irgendwann manchmal auch auf. Da hätte ich gern nochmal gearbeitet, kann ich sagen, weil ich den Raum ganz toll finde, durch die Nähe und eine andere Art von Arbeit. Und was mir am nächsten war das Dschungelbuch, das ich hier gemacht habe, weil ich da eine Art von Theater, für mich persönlich ein Theaterwunder erlebt habe in der Premiere auch und in der ersten Vorstellung, die ich gesehen habe mit Kindern, dass wir es geschafft haben, in dem Moment, als der Mowgli zum Schluss geht und sich die Tiere zu ihm umdrehen, der ganze Saal voller Kinder mucksmäuschenstill war, was außergewöhnlich ist im Kinder- und Jugendtheater. Das hat mir tatsächlich damals die Tränen in die Augen getrieben, als ich da drin saß. Das werde ich als Moment immer mitnehmen.
Danke, dass wir dich hier erleben durften, dich und deine Arbeit. Danke, Jens Kerbel.
Ja, danke schön. Also nicht zu viel Abschied jetzt, ne? Ich komme natürlich sofort gerne wieder. Das weiß man ja auch nicht. Das kann ja im Theater auch so sein. Es muss sich immer erstmal wieder was erneuern, das ist klar. Deswegen sprechen wir natürlich jetzt erstmal von einem Absetzer. Aber ich hoffe, dass sich das Publikum, das wunderbare Publikum in Heilbronn nochmal erfreuen darf und sie nochmal wiedersehen darf. Da gehe ich eigentlich von aus, dass das irgendwann mal der Fall sein wird.
Dann sage ich an dieser Stelle einfach auf Wiedersehen, Jens Kerbel. Auch im Podcast Hörbühne warst du stets ein hochwillkommener Gesprächspartner. Das war unsere Jubiläumsfolge, die 100. Und es geht weiter mit dem Theaterpodcast, beim nächsten Mal mit einer Produktion in der Box, Schlafen Fische von Jens Raschke. Ein Theaterstück über die kleinen, großen und letzten Fragen des Lebens. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.